Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Es geht gleich los mit der neuen Podcast-Folge. Vorher kurz Werbung. Und zwar für meinen langfristigen Kooperationspartner Koro. Koro Drogerie ist ein Online-Versand für haltbare Lebensmittel. Und wer meine Küche kennt, weiß, dass ich überall mit Koro auch schon vor der Kooperation ausgestattet war und mich deshalb umso mehr freue, dass ich diese Kooperation eingehen durfte. Koro probiert, so nachhaltig wie möglich zu agieren in der Produktion, im Versand und auch in deren Preisen und deren Preisanpassungen. Und das ist vielleicht eine coole Info für euch. Die Koro-Produkte werden momentan durchschnittlich um 5% günstiger. Warum? Das haben sie ganz transparent auf ihrer Seite einmal runtergerechnet und auch erklärt. Und wenn ihr Bock habt, euch generell mal mit Koro auseinanderzusetzen, da vielleicht auch mal zu bestellen, dann bekommt ihr von mir jetzt den Code Luisa Koro, da bekommt ihr 5% auf eure Bestellung, wenn ihr auf www.korodrogerie.de einmal bestellen möchtet. Ansonsten steht alles auch nochmal in den Shownotes für euch und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Bei mir zu Gast ist in dieser Folge Annalena Charlotte Alma Baerbock. Die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich einfach unter Annalena Baerbock. Annalena ist eine Politikerin, sie sitzt im Deutschen Bundestag und sie ist gleichzeitig die Bundesvorsitzende der Grünen gemeinsam mit Robert Habeck. Und mit Annalena habe ich die letzten 50 Minuten über die unterschiedlichsten Dinge gesprochen, die ihr euch gleich anhören könnt. Es ging darum, wie sie ihren Alltag als einmal Mutter und gleichzeitig Spitzenpolitikerin gestaltet, wie ihr Mann sie dabei unterstützt, wie Annalena mit Shitstorms umgeht, mit Kritik in den Medien, ob sie schon mal Fehler gemacht hat, wie man mit solchen Fehlern umgeht, was eigentlich ihre Partei für mehr Gleichberechtigung tut und natürlich konnte ich sie auch nicht entlassen aus dieser Folge, ohne einmal über die Kanzlerkandidatur gesprochen zu haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesen 50 Minuten. Los geht's. Annalena, wann hat heute Morgen bei dir der Wecker geklingelt?
Oh, heute etwas später, weil ich bis nachts um 2:30 in meinem Bundestagsbüro saß und dann spontan entschieden habe, dass ich es nicht mehr zu mir nach Hause nach Potsdam schaffe, also spät hier Berlin ins Bett gegangen bin und dann heute Morgen um 8 hat dann erst mein Wecker geklingelt.
Das heißt, du bist in deinem Bundestagsbüro, es sind gerade Sitzungswochen oder es ist gerade Sitzungswoche?
Genau, es ist gerade Sitzungswoche, genau, Freitag der letzte Tag und Sitzungswoche ist mal ein bisschen anders und jetzt zu Corona noch mal mehr anders als sonst. Deswegen sitzen wir hier viel auch ganz alleine in unserem Büro oder auch selbst in der Sitzungswoche. Der Montag und der Dienstag sind jetzt auch in diesen Zeiten als Homeoffice-Tage und nicht mehr hier als Präsenztage wie sonst normal üblich.
Apropos Homeoffice, du hast ja 2 Kids und einen Mann bei dir zu Hause und bist gleichzeitig Bundesvorsitzende der Grünen. Wie kann man sich da deinen Alltag, also wie sieht ein normaler Alltag bei dir aus?
Ja, zum Glück habe ich meinen Mann noch an der Seite, weil natürlich gerade jetzt in dieser Situation, was glaube ich alle Familien erleben, wo man nicht nur Mutter ist, sondern auch noch Lehrerin, Kindergärtnerin und dann halt noch einen Job rund um die Uhr dabei hat, dass wir Alleinerziehende das leisten, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und bei mir macht ohnehin auch sonst sehr, sehr viel mein Mann, aber natürlich in dieser Situation habe ich dann für mich auch nochmal selber, auch meinem Büro, meinen Mitarbeitenden gesagt, als die Grundschulen auch noch komplett zu waren, dass ich auch einmal in der Woche vormittags ein paar Stunden fürs Homeschooling zu Hause mit abliefern muss, damit wir das irgendwie hinbekommen, weil meine Tochter, die Ältere, ist in der 4. Klasse und als Grundschulkind es ist nicht so, dass man da ganz alleine den ganzen Tag lernen kann, insbesondere wenn es nicht wirklich Digitalunterricht ist, sondern eigentlich ja Materialien eher nur zur Verfügung gestellt werden.
Es war ja jetzt, also Corona ist natürlich nochmal eine Ausnahmesituation, aber du bist ja schon vor der Corona-Pandemie Bundesvorsitzende geworden. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das etwas, was du mit deinem Mann dann auch zusammen entschieden hast, weil du wusstest, da kommen natürlich auf dich viel mehr Aufgaben zu, viel mehr Öffentlichkeit, viel mehr ja Spontanität, wenn mal irgendwas dazwischen kommt politisch, dass du dann reagieren musst. Also habt ihr euch da vorher zusammengesetzt und das quasi gemeinsam entschieden?
Ja, klar, weil das ist so eine Lebensentscheidung. Also ich werde jetzt ja auch oft gefragt, wie ist das so mit Entscheidungen, mit Blick auf Regierungsverantwortung. Und meine große Entscheidung war vor gut 3 Jahren, als ich als Bundestagsabgeordnete, wo man auch natürlich beruflich wahnsinnig eingebunden ist, ich habe meine 2. Tochter in der Zeit bekommen, habe 8 Wochen Mutterschutz gemacht und bin dann danach wieder voll und ganz komplett eingestiegen. Also es war schon vorher alles anders, aber dieser Sprung nochmal von einer in Anführungszeichen normalen, einfachen Bundestagsabgeordneten hin zu einer Spitzenpolitikerin in absolut führender Verantwortungsrolle. Das war natürlich eine tiefgreifende Entscheidung. Die war eigentlich in einer relativ kurzen Zeit getroffen, weil damals waren die Jamaika-Verhandlungen und da war eh alles sozusagen groß im Umbruch. Und wir hatten als jüngere Frauen, sage ich mal, bei uns bei den Grünen, also alle so Mitte, Ende 30, eigentlich schon seit längerem diskutiert. Es braucht auch jetzt bei uns mal eine andere Generation, die Verantwortung übernimmt, und waren da mehrere in Unterschied oder in der gleichen Lebenssituation mit kleinen Kindern und so. Und das hat mir zum einen erstmal gut getan, so einen Austauschrahmen zu haben, weil wir über diese Fragen auch, was macht das eigentlich für uns, unsere Familien, uns untereinander stark ausgetauscht haben. Und dann war es am Ende so, dass ich halt diejenige war, die gesagt hat, ich springe. Und natürlich habe ich das mit meinem Mann abgewogen. Der war erst eher sehr zögerlich, jetzt gar nicht mit Blick auf unsere Familiensituation, das kannte er ja schon, dass er da viel leistet, sondern eher, weil das natürlich persönlich auch Auswirkungen hat. Also er hat eigentlich die härteste Frage, die er mir gestellt hat: Meinst du, dass du hart genug dafür bist? So, wenn Angriffe kommen unter der Gürtellinie, das sind ja auch so Dinge, die dich im Zweifel nicht komplett kalt lassen. Und deswegen war eigentlich viel von unserer Diskussion so in der Beziehung eher die Frage, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für die eigene Psyche, Auswirkungen, und dann natürlich nochmal selber, was bedeutet das für mich als Mutter. Und da hat mir total geholfen, dass ich auch ausgesprochen habe, gleich direkt mit meiner Kandidatur, bloß weil ich jetzt Spitzenpolitikerin bin, werde ich nicht aufhören, Mutter zu sein. Das hat dann aber viele andere interessante Fragen später nach sich gebracht.
Was bedeutet das denn eigentlich für dich, Annalena? Du bist ja Mutter und Spitzenpolitikerin. Wenn du morgens deine Kids zur Schule oder in den Kindergarten bringst, wirst du da als Spitzenpolitikerin begrüßt oder ist es dann wirklich die Annalena von nebenan?
Das ist das Gute, dass ich, also ich lebe ja mit meiner Familie in Potsdam und auch schon seit deutlich längeren, deutlich bevor ich Parteivorsitzende geworden bin, und dass mich mein, also Nachbarschaftsumfeld, aber auch Eltern, Kinder, die, wenn man so trifft, in Schule und Kitas, beim Kinderarzt, die kennen mich auch noch aus einer anderen Rolle und Situation. Und das ist total gut. Also mich erdet mein Leben in Potsdam, mich mir helfen. Also Kinder, natürlich ist das, ne, mit dem Zeitmanagement, das ist natürlich manchmal schwierig morgens. Die eine muss zur Schule, die andere ist krank und sowas. Natürlich muss man dann nochmal 3 Dinge mehr koordinieren, als wenn man keine Kinder hat. Aber auf der anderen Seite erden einen Kinder total, bringen einen zurück in den Alltag. Wenn ich dann irgendwie von der Kita schnell zur Tram geflitzt bin, noch alles vor Corona-Zeiten. Ja, so das ist das normale Leben, was jeder hat. Wenn man beim Kinderarzt im Wartezimmer sitzt und weiß, wie es ist, mit einem quengelnden kleinen Kind 3 Stunden warten zu müssen. Das sind alles Punkte, die, glaube ich, auch meine Art von Politik zu machen, stark mit beeinflusst haben. Und ich wertschätze echt sehr, dass sozusagen in diesem normalen Alltagsumfeld halt dann so viele unterschiedliche auch Menschen sind, über die man, ja, mit denen man über ganz normale Dinge reden kann. Und wo ich jetzt halt auch in der Corona-Situation halt so deutlich mitbekommen habe, wie krass die Auswirkungen und so unterschiedlich sind. Wie gesagt, dann die eine Bekannte, die alleinerziehend ist, die andere, die in der Pflege arbeitet. Das kriegt man halt alles über die Kinder, über den Alltag so wahnsinnig stark dann auch nochmal persönlich mit.
Du hast jetzt nochmal die Kinder angesprochen. Ich habe während meiner Vorbereitung auf unser Gespräch echt darüber nachgedacht, wie wird es eigentlich auch in Zukunft für deine Kids sein? Du bist ja auch wirklich oft in der Öffentlichkeit, dadurch, dass du Spitzenpolitikerin bist. Und wenn du mal durch die Medien einen Shitstorm abbekommst, gibt es da eigentlich so ein, ja, weiß ich nicht, so ein ungeschriebenes Gesetz zwischen Journalismus und PolitikerInnen, dass Familie und Kinder bei sowas immer rausgehalten werden in den Medien?
Ja, zum Glück würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, also kulturell in Deutschland ja was, wo wir uns auch von Wahlkämpfen in den USA auch da zum Glück komplett unterscheiden, dass man ja schon Respekt hat vor einer Privatsphäre. Das liegt natürlich auch immer in der eigenen Hand, ja, wenn man irgendwie versucht, durch viele, viele bunte Bilder aus dem Privatleben, vielleicht auch zu Beginn seiner Karriere, Sympathiepunkte in bunten Blättchen zu sammeln und selber sich und seine Familie am Strand veröffentlicht, dann ist irgendwann ja auch im Medienrecht sozusagen das öffentliche Interesse da. Aber ich glaube, das tut fast jeder, auch in der Spitzenpolitik, deswegen sehr auf sein Privatumfeld zu achten, gerade seine Kinder sehr, sehr zu schützen. Ich finde es immer auch einen schwierigen Abwägungsprozess, weil es auf der anderen Seite ja viel auch so das Vorurteil gibt, ja, die Politiker sind so abgehoben und so, weil man die immer nur aus dem Fernsehen kennt und weil man halt irgendwie eben selber darauf achtet, nicht zu viel aus seinem Privatleben zu erzählen. Und ich habe das auch am Anfang, als ich noch nicht Parteivorsitzende war, sondern einfach Abgeordnete bei mir in Brandenburg erlebt, gerade in Gegenden, wo Menschen halt auch nicht so viel Kontakt zu Politik, aber auch gerade zu Grünen hatten, wo ja auch gegenüber Grünen dann oft Vorurteile sind, dass der beste Eisbrecher ist, natürlich mit so einem Gespräch nicht, ich komme da hin und sage, hier sind unsere 48 Punkte übrigens zum Klimaschutz oder zur sozialen Gerechtigkeit, sondern man kommt erstmal hin und sagt erstmal, boah, ich bin gerade so ein bisschen im Stress, weil habe jetzt gerade noch meine Tochter zur Freundin gebracht und dann ist so, ach, sie haben ein Kind und dann dadurch entstehen ja die Eisbrecher, deutlich zu machen, man ist auch eine wie viele andere. Also deswegen ist es ein kleiner Gradmesser, schmaler Grat, sorry. Aber es ist mir total wichtig, natürlich für meine Kinder, gerade wenn die älter werden. Ich meine, die Größere, die kann jetzt Zeitungs lesen und das lässt sie natürlich nicht kalt, wenn da steht, Baerbock erntet Kritik oder sowas. Selbst solche normale Berichterstattung ist natürlich was den Kindern auch gespiegelt werden. Gerade ist sie so noch im Alter, wo sich ihre Freundin freuen, ich habe deine Mama im Fernsehen gesehen, weil Fernsehen einfach erstmal per se gut ist für die Kinder. Da in ein paar Jahren wird das, glaube ich, ganz anders sein.
Aber das heißt, du bist jetzt noch nicht in der Phase, wo du mit ihr darüber redest, wenn über dich Kritik in irgendeiner Zeitung steht, weil sie das noch gar nicht so ganz nachvollziehen kann? Oder sagst du dann, ja Mensch, die Mama, die hat da einfach politisch gerade was gesagt, was nicht allen gefällt?
Doch, also darüber genau das, also weil sie auch schon mal die Zeitung liegt halt bei uns auch überall rum und gerade noch mal im Corona-Jahr, wo Kinder noch viel, viel mehr am Tablet waren, auch meine Kinder, wenn man Videocalls hat und sowas. Natürlich kommt es sprudelt das überall mit rein. Das kann ich ja gar nicht abschirmen, das Ganze. Und es fangen natürlich auch an, auch über Elternhäuser von zu Hause, Eltern da was zu ihren Kindern zu sagen. Also deswegen ist mir wichtig, von Anfang an auch sie mit einzubeziehen, auch wo fahre ich hin, führt dann so zu lustigen, erstmal zu den schönen Seiten. Brandenburg ist viel, der Kohleausstieg, das war ein Thema, was mich ja total stark auch politisch mit geprägt hat. Also war ich viel bei uns in meiner Lausitz. Und am Anfang, als sie noch ein bisschen kleiner waren, erklärt man natürlich sowas, was wie erklärst du ein Kohlekraftwerk? Ja, und ich habe gedacht, plastisch, ja, Kohle, da wird der Boden aufgebaggert, deswegen müssen Dörfer weg sein. Ja, und dann merkst du auch, so kannst du Kindern das nicht erklären, weil sie dann, als ich zurückkam, fragt, Mama, hast du verhindert, dass die Menschen ihr Dorf nicht kaputt gemacht werden? Und wann schaltest du endlich das Kohlekraftwerk ab? Also das ist was, da sind die natürlich mit aufgewachsen und deswegen auch mit dem, warum finden manche das gut, dass Kohle abgebaut wird, weil die Arbeitsplätze dranhängen und dann kommt natürlich auch und wir waren auf Demos, wo sie mit dabei war, warum demonstrieren wir jetzt dafür und andere sind dagegen, also das begleitet die von Anfang an, aber natürlich ist es, wenn es Beleidigungen auf mich sind, viel, viel schwieriger und da ist aber auch gut den Austausch mit anderen. Also zum Beispiel Cem Özdemir war ja auch lange Zeit bei uns Parteivorsitzende, hat auch kleine Kinder genau in dem Zeitraum gehabt. Simone Peter hat da auch die heftigen Erfahrungen mit der Distanz, weil sie im Saarland gelebt hat. Also da ist mir auch immer viel wichtig, im Austausch mit anderen zu sein, die das ja auch schon alles miterlebt und durchgemacht haben.
Mhm. Jetzt habe ich in einem Artikel gelesen, dass du eigentlich früher tatsächlich nicht auf der Seite eigentlich stehen wolltest, die Politik zu machen, sondern darüber zu berichten. Du wolltest als Jugendliche Kriegsreporterin werden. Jetzt ist es ja so, jetzt bist du in der Politik. Wie ist dieser Wandel gekommen? Also ab welchem Zeitpunkt hast du gesagt, okay, ich muss in die Politik und es reicht nicht, darüber zu berichten?
Wie so oft ist es so ein bisschen, glaube ich, Zufall und im Leben und von eins kommt dann zum anderen. Also vielleicht erstmal zur Kriegsreporterin, weil das ja nicht so der gängigste Wunsch von Jugendlichen ist. Also ich war viel immer die ganze Frage, so Krieg und Frieden, Flucht steckt irgendwie von mir seit meiner Kindheit mit drin, weil meine Großmutter hatte viel Kriegserlebnisse mit Flucht in Vorpommern und hat mir viel davon erzählt, so auch als Sechsjährige, ich habe es damals gar nicht begriffen, aber so Dinge wie, wir waren auf dem Zug und dann hielt der Zug an und eine Mutter ist runter, um noch Wasser zu holen, dann fuhr der Zug wieder los und die Kinder waren noch auf dem Zug und so. Und damals habe ich das natürlich alles gar nicht verarbeitet, aber irgendwie immer hat mich das schon stark interessiert, dass auch dann, als der Bosnienkrieg ausgebrochen ist im ehemaligen Jugoslawien, Kosovo, das habe ich alles schon auch als Kind und Jugendliche damals stark mitverfolgt. Bei meinen Eltern lagen Amnesty-Magazine rum, die ich viel gelesen habe. So, also es war irgendwie ein Thema, was mich emotional sehr, sehr stark beschäftigt hat. In dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, war da eine Flüchtlingsunterkunft. Dann gab es einen Molotow-Cocktail-Anschlag da drauf. Also das hat mich stark politisiert selber und hatte aber dieses Gefühl, ja, man muss über das Unrecht in der Welt will ich schreiben. Das muss doch bekannt gemacht werden, was da eigentlich passiert. Und habe dann, ja, wie man das so macht, in unserer Schülerzeitung mitgeschrieben und dann Praktika gemacht bei uns, Leine-Nachrichten, unser Lokalblatt der Hannoverschen Allgemein. Und habe in diesem Zusammenhang dann auch angefangen, Politik und Völkerrecht zu studieren, immer mit diesem Duktus auf internationale Politik, Außenpolitik. Und habe dann ein Praktikum im Europäischen Parlament gemacht, weil ich gedacht habe, na gut, wenn du darüber schreiben willst, dann solltest du vielleicht auch mal so ein Parlament von innen kennenlernen und nicht nur von außen drüber schreiben wollen. Gut, ich war da noch bei den Lokalnachrichten und mein Traum war überhaupt, politische Journalistin zu werden. So, und das war im Prinzip der Punkt auf die Frage, wie bist du dazu gekommen? So bin ich dann irgendwie in die Parteipolitik reingestolpert. Ich habe das dann bei einer Grünen gemacht, weil sie zum einen im Auswärtigen Ausschuss war und ich halt Außenpolitik vor allen Dingen mich interessiert hat, darüber zu berichten. Und bei einer Grünen, weil die Partei mir halt am nahesten gestanden hat, hatte mich aber auch bei anderen. Ich hatte mich auch bei der SPD beworben. Also war wirklich so ein bisschen Zufall, dass ich dann genau bei der Europaabgeordneten gelandet bin. Ja, und da war es dann so, je tiefer man sich eingewühlt hat, dass ich dachte, boah, schon interessant im Europäischen Parlament. Dann war die Europawahl. Ich war im Wahlkampf mit dabei 2004 und habe gedacht, so, wenn ich jetzt hier schon Zettel auf der Straße für die Grünen verteile, dann kann ich eigentlich auch Parteimitglied werden. Und so kam das dann halt eins zum anderen.
Und das bist du ja 2005 bist du ja dann Mitglied bei den Grünen geworden, habe ich gelesen. Also du hast jetzt gesagt, du hattest dich auch bei der SPD beworben. Man gibt ja immer jungen Menschen mit auf dem Weg, wenn die fragen, ja, für welche Partei soll ich mich denn entscheiden? Dann sagt man ja oft, ja Mensch, lies dir erstmal vielleicht alle Parteiprogramme durch oder schnupper mal irgendwie bei dir in der Gegend einfach bei so einem Parteiabend, wenn die zusammensetzen, einfach rein und stell da deine Fragen. War das denn bei dir dann so ein Ding zwischen Grün und SPD oder stand es für dich auch zur Debatte, auch nochmal in die anderen Parteien reinzuschnuppern, bevor du dich für eine Partei entscheidest?
Nee, und jetzt nicht, dass gleich die falsche Headline. Baerbock hätte auch bei der SPD landen können. Das ist ja immer gefährlich mit solchen Podcasts. Das war ja damals nicht, weil ich in eine Partei eintreten wollte, sondern ich habe, seitdem ich wählen konnte, Grün gewählt. Das war einfach die Partei, der ich am nahesten stand. Aber ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, da gab es keine grüne Jugend. Und wie gesagt, ich wollte eigentlich Journalistin werden. Ich habe wahnsinnig viel Sport gemacht. Das war jetzt nicht, dass ich seit 15 gedacht habe, ich will in eine Partei eintreten. Also ganz im Gegenteil. Wie gesagt, ich habe eigentlich rund um die Uhr Sport gemacht und versucht, am Wochenende zu schreiben für unsere Lokalzeitung. Und weswegen ich dann ins Parlament da das Praktikum gemacht habe, war, um journalistisch meine Fähigkeiten zu erweitern. Und da ich aber im außenpolitischen Bereich halt reinschnuppern wollte, war die Auswahl von deutschen Abgeordneten, die dann auch im Auswärtigen Ausschuss waren, jetzt nicht so mega groß. Und dann habe ich mich halt bei der Partei, die ich am besten fand, den Grünen, aber da man ja nicht immer sofort überall genommen wird, habe ich gedacht, da bewerbe ich mich lieber auch nochmal bei einer anderen und habe deswegen dann mich auch bei der SPD beworben. Aber es war für mich schon klar, also dass die Grünen eigentlich meine Partei sind. Und dann, wie gesagt, bin ich aber erst später auch erst direkt dann bei den Grünen eingetreten. Und das, da hatte ich ja dann nochmal viel aus nächster Nähe mitbekommen. Ja, also weil ich halt dann ein halbes Jahr lang für eine Grüne gearbeitet habe im Europawahlkampf, das Europawahlprogramm rauf und runter. Und es war dann wirklich auch nochmal, ich habe mich schwer getan mit dem Parteieintritt. Wie gesagt, weil ich eigentlich gedacht habe, beruflich will ich auch was anderes machen. Und auf der anderen Seite, weil ich schon auch dieses Gefühl hatte, so, boah, da musst du ja jeden Spiegelstrich vertreten, ja, wenn du jetzt hier Mitglied bist. Und natürlich findet man nicht alles komplett richtig oder zu manchen hat man auch im Zweifel gar keine richtige Position. Aber gerade dieser Europawahlkampf, das Europathema, weil ich da auch herkam aus dem Völkerrecht, da habe ich gedacht, doch, hier bin ich genau richtig, hier bin ich zu Hause. Ich stand dann auch durch Zufall mit auf der Oderbrücke zwischen Frankfurt-Oder und Slubice, als Joschka Fischer mit seinem damaligen Außenministerkollegen von polnischer Seite die Osterweiterung gefeiert hat. Das waren so emotionale Momente, wo ich so gedacht habe, boah, und hier war zu Kriegszeiten mein eigener Großvater und an der Frontlinie und jetzt wächst Europa im Herzen wieder zusammen und das hat Politik geschaffen. Also da war für mich so wirklich dieser Schlüsselmoment, wow, politisches Handeln kann wirklich was verändern, weil sich Regierungen dafür eingesetzt haben, da dann auch ein grüner Außenminister, dass aus Feinden in den letzten Jahrzehnten sind wieder Freunde geworden, aber dass wirklich Europa sich wieder vereinigt, das war eigentlich für mich so der Schlüsselmoment zu sagen, ja, ich trete auch in eine Partei ein, weil die kann was verändern.
Ich fand es gerade total spannend, Annalena, weil ich das auch selbst total fühle, dass du gleich im Podcast hier gesagt hast, nicht, dass da morgen irgendwo eine falsche Schlagzeile steht, so und so ist es nicht. Bist du da so vorsichtig geworden, weil das oft passiert ist? Ist das normal, dass man dir als Spitzenpolitikerin probiert, die ja Wörter im Mund so ein bisschen umzulegen?
Ja, und das war auch nochmal, du hast ja am Anfang auch gefragt, so was ist anders, was oder was war der Umbruch? Wenn man jetzt rückblickend sieht, wie viel freier man als Fachpolitikerin war, weil halt eben nicht jeder Satz auf die Goldwaage gelegt worden ist. Das hat sich dramatisch geändert, wenn du in der ersten Reihe stehst. Gerade auch natürlich, wenn dich nicht alle toll finden, vom politischen Gegner angefangen. Bei mir war auch ganz stark, was ich vorhin so ein bisschen angedeutet hatte. Aha, jetzt kommt da so eine jüngere Frau und dann noch mit zwei kleinen Kindern. Ja, kann die das überhaupt? Ja, dann wurde da noch dreimal hingeschaut. Dann hast du einen Versprecher und schwupps wird daraus deine Kompetenz abgeleitet. Und auf der anderen Seite sagen aber alle, bei mir mit drin, weil ich immer so schnell spreche mit dem Versprecher. Auf der anderen Seite sagen aber alle, Gott, man soll nicht wie ein Roboter reden. Und diese Gratwanderung, jeder Satz wird auf die Goldwaage gelegt und dann gerne auch noch bewusst verkürzt wiedergegeben, um eine Headline draus zu machen, die es dann im Kern nicht trifft. Also mir persönlich würde das nichts ausmachen, ich kann damit gut leben, aber das verhindert halt den politischen Diskurs, gerade zu schwierigen Themen. Und bei schwierigen Themen muss man sich ja streiten. Und wenn du dann immer denken musst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich mich jetzt als Grüne zu Auslandseinsätzen äußere, dann gibt's immer nur Schwarz und Weiß, weil es immer nur verkürzt wird. Ich glaube, das ist gerade so ein Wesenszug, gerade auch ja durch Social Media, dass Politik, aber du hast es ja gerade auch angesprochen, bei euch ja auch in ganz unterschiedlichen Feldern, dass die Gesellschaft eigentlich so im Würgegriff ist, der Momentifizierung hat das letztens jemand genannt. Ja, dieser eine Augenblick, diese 5 Millisekunden, davon wird dann sofort dein Charakter oder deine Fähigkeit abgeleitet. Und das macht so den intensiven Diskurs, die Bereitschaft, sich auch mal in die Sicht des anderen reinzuversetzen, das macht es halt deutlich schwieriger. Und ich glaube, darunter leiden dann leider auch gute Antworten für hochkomplexe Fragen unserer Zeit.
Ja, du hast den Versprecher nämlich auch angesprochen und es gab mal eine Situation bei dir, Annalena, deswegen bin ich total froh, dass du heute in dem Podcast hier bist, weil ich dich darauf tatsächlich auch sehr gerne ansprechen wollte, um einfach zu wissen, wie es dir damit ging. Du warst mal beim ARD-Sommerinterview und da ging es um E-Batterien und du hast das Wort Kobalt mit Kobold verwechselt und daraus wurde danach, also weiß ich, das ist auf Twitter getrendet, weiß nicht, irgendwelche CDU-Bundestagsabgeordneten haben darüber gesprochen und ich dachte mir in dem Moment, Leute, das hätte doch jetzt wirklich jedem oder jeder passieren können, warum macht man denn daraus so eine krasse Welle? Kannst du dich an die Situation noch erinnern? Und also warst du da sauer? War dir das unangenehm? Hast du dazu noch mal Stellung bezogen danach? Also wie war diese Situation für dich?
Also klar, also ich könnte mich, glaube ich, überhaupt nicht dran erinnern, wenn das Social Media nicht so hochgezogen hat. Aber genau wie du sagst, also immer wenn die Frage, ob ich kompetent bin oder nicht, kommt der Hashtag Kobold. Mittlerweile finde ich das eigentlich extrem lustig. Und Pumuckl wurde letzten 60 Jahre und ich ärgere mich eigentlich im Nachhinein, dass ich dazu nicht einen lustigen Tweet gemacht habe. Mein Freund, der Kobold, ist zurück. Und in dieser Pandemie kommt noch eine zweite lustige Anekdote dazu, bevor ich zu der schwierigeren Frage komme. Das, wo man sich jetzt immer selber die Haare färben muss, ich leider hochallergisch auf ein Haarfärbemittel reagiert habe und zu einem Allergietest gegangen bin. Und was stellte sich heraus? Gegen Nickel und Kobalt bin ich allergisch. Das erklärt jetzt einiges, würde ich sagen. Aber nee, im Ernst, das war so, genau, wie du gesagt, das war so ein Sommerinterview, auch, ich glaube, mein zweites oder sowas. Das sind schon auch ja große, wichtige Interviews. Da war es tierisch heiß, 40 Grad in der Sonne. Ich muss die ganze Zeit gegen die Sonne gucken, habe eh so ein Augenproblem bei grellem Sonnenlicht. Und eigentlich war das Interview schon vorbei und dann gab es noch so schnelle Zuschauerfragen. Auch das ist wieder so dieses zack, 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 wir machen noch mal schnell. Ja? Und Politikerinnen und Politiker haben ja eh den Vorwurf, immer zu lang zu reden. So, ne? Also alles so eine Situation. Und dann war irgendwie die Frage wegen Elektrobatterien, glaube ich. So, und ich hatte eigentlich, so wie ich auch bin, ja, gedacht, na, ich mache jetzt nicht nur natürlich sind eigene Elektroautos gut oder schlecht oder was auch immer, sondern wollte es erklären, gerade mit dem Rohstoffabbau, weil das ja auch eine wichtige Debatte ist, auch für uns Grüne, wo kommen eigentlich die Rohstoffe her? Und bin deswegen überhaupt auf Kobalt eingegangen, ja, eigentlich um uns zu untermauern, wir kennen uns da richtig auf. Und ja, dann habe ich mich versprochen und weil das ist auch eigentlich so rückblickend, irgendwie interessant, weil als ich angefangen habe, das mit dem zu schnell sprechen, das weiß ich auch, ich hab da auch stark, also für mich auch dran gearbeitet, weil gerade auch meine ältere Nachbarin immer gesagt hat, ich kann dich immer gar nicht verstehen, wenn du so schnell sprichst. So, und mir deswegen gerade für manche Sachen auch so immer Eselsbrücken gebaut. Und bei dem Ding war es nämlich deswegen, ja, eigentlich ein Versprecher wegen der Eselsbrücke, weil ich viel im internationalen Kontext auch unterwegs bin. Und mir, da ist es ja Kobold, also ist es wieder Kobold, weil es von den Kobolden ja sogar auch kommt. So, und das war immer meine Eselsbrücke für meine Englisches, was heißt eigentlich Kobold auf Englisch. Und dann, weiß nicht, in dem Moment habe ich es mir gar nicht bewusst gewesen, sonst hätte ich es ja auch korrigiert und dem Moderator offensichtlich auch nicht. Genau, aber das trage ich jetzt lange mit mir rum und da hat es mich total gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und gerade weil es dann so einen Shitstorm gibt, wie gesagt, mittlerweile finde ich das eher lustig. Und eigentlich ist es für mich auch wieder ein Ausdruck von, das muss ich jetzt nach 3,5 Jahren schon auch sagen, und Austausch mit vielen anderen Frauen in der Spitzenpolitik, auch so ein bisschen das, wo man immer wieder Frauen angreift, ja, Einzelmomente rauszunehmen. Andrea Nahles, als sie irgendwie damals mit ihrem Lied Kram Karrenbauer, so jetzt mal egal, wie man inhaltlich zu gewissen Sachen steht, aber Frauen dann an solchen Momentaufnahmen und damit ihre ganze Kompetenz deutlich zu machen, ist halt eben auch so eine Haltung. Ja, und wir Mackermänner, wir können irgendwie sagen, was wir wollen, Leute als Schlümpfe oder sonst was zu bezeichnen und kein Mensch regt sich drüber auf.
Das habe ich nämlich tatsächlich auch gedacht, Annalena. Ich dachte, wäre beim Mann, egal in welcher Partei, wäre daraus jetzt auch so ein Ding gemacht worden. Und im Nachhinein denke ich mir aber auch, wie reagiert man denn als Frau, als Politikerin auf so eine Situation? Ist es die richtige Art und Weise, gar nichts zu sagen? Ist es, sich da irgendwie sachlich dazu zu äußern und zu rechtfertigen? Oder ist es vielleicht die Art und Weise, die du ja schon so ein bisschen angeteasert hast, die ich sehr sympathisch finde, das Ganze auch so ein bisschen mit Humor zu nehmen und zu sagen, ach Mensch, Leute, ja, das ist passiert. Hier, guckt mal, mein Testergebnis. Ich bin da sogar allergisch gegen. So what? So ist es. Also ist das diese Fehlerkultur, die fehlt mir so ein bisschen, beziehungsweise es war nicht mal ein Fehler, es war einfach ein Versprecher. Kann man da nicht ein bisschen mehr mit Humor rangehen, um sich dann auch davor zu schützen, dass andere die ganze Zeit das benutzen, um dich fertig zu machen?
Ja, und also zum einen ist so ein bisschen, man lernt ja auch, ich glaube heute hätte ich auf sowas auch anderes reagiert, wobei es auch immer ein bisschen nachgelagert kommt. Es ist ja meistens gar nicht in dem Moment, sondern ich glaube, als das dann hochkam, das war dann auch irgendwie Monate danach. Ja, also das ist ja auch so ein bisschen und das ist ja auch manches ist Zufall und manches ist natürlich auch Strategie. Und gerade auch, muss man sagen, von rechten Netzwerken, dass da die sammeln Tausende von Sachen, um dann im richtigen Moment Dinge auszuspielen. Man darf das nicht unterschätzen, dass da Netzwerke unterwegs sind, gerade in rechten Kreisen, die das systematisch verfolgen. Das ist dann ja meistens auch noch schon mit netten Sharepics oder was weiß ich was aufbereitet. So. Aber nichtsdestotrotz, genau, also das ist natürlich, wenn man am Anfang steht, ne, und wenn man sowieso so auch in der Situation ist, und ja, da war aus meiner Sicht meine Rolle auch als Frau anders, als wenn ich ein Mann gewesen wäre, war noch viel so, naja, die muss erstmal zeigen, was sie kann, und im Zweifel sagen wir gleich mal, sie kann es nicht, beziehungsweise bei mir war so ein bisschen das irgendwie durch gerade auch die Klimapolitik schon mitschwang, ah doch, in manchen Bereichen kennt sie sich ja schon aus, aber dann hat man versucht, das sozusagen als die Fachpolitikerin, hätte man aus meiner Sicht über einen Mann auch nicht gesagt. Risa Südmund hat gerade ein Interview gegeben, da hat sie das auch nochmal aus ihrer Erfahrung jetzt zum Frauentag so deutlich gemacht, mit Blick auf, wurde sie gefragt, wie sie Merkelchen sieht, und da hat sie gesagt, naja, sie nannte man damals immer fleißiges Lieschen, und das mit der Verkleinerung von Frauen, mit diesen, na, diese kennen sich ja im Detail aus und so, immer wieder auch mit suggeriert wird, ja, ich als derjenige, als Mann, der das beurteile, bin stark und klug, und du bist aber nur fleißig, so. Und das schwingt da alles mit, und deswegen ist am Anfang für mich auch gewesen, da muss man erstmal mit umgehen. Und wie du gesagt hast, heute, ja, hätte ich einen Koboldwitz wahrscheinlich dazu gepostet. Aber Fehler ist was anderes. Und da, finde ich, muss man auch unterscheiden. Ich bin ohnehin ein super selbstkritischer Typ und kann mich tot ärgern, wenn ich irgendwie mal schnell was twittere und dann stimmt da irgendwas, sei es grammatikalisch oder sowas, nicht hundertprozentig. Und wenn ich selbst Fehler mache, ich habe zum Beispiel eine andere Sache in der Pressekonferenz, da war in der Situation, als der Hitzesommer war und Angela Merkel damals gesundheitlich angeschlagen war und die Debatte gleich wieder war, das hat man ja alles wieder vergessen, oh Gott, muss sie jetzt zurücktreten, weil sie nicht mehr fit genug ist, auch so eine total absurde Debatte damals aus meiner Sicht gewesen, weil ohnehin da so eine Tendenz da war, ja, irgendwie sollte nicht mehr weitermachen. Und wir hatten eine Pressekonferenz eigentlich zu einem ganz anderen Thema, zum CO2-Preis, mit Winfried Kretschmann und Toni Hofreiter und ich, für uns großes Thema, was wir da gerade setzen wollten, und haben da logischerweise über CO2-Preis, über Klima und diese ganzen Dinge. Und dann kam ganz am Ende in der Pressekonferenz eine Frage von einem Journalisten so, Frau Baerbock, finden Sie eigentlich irgendwie mit Gesundheitszustand von Frau Merkel, sie müsste jetzt zurücktreten. Und ich fand das so absurd, diese Frage, wo ich doch gerade eine Pressekonferenz zu Klima gebe. Und auch eine Unverschämtheit eigentlich, immer wieder dieses, dass Merkel bloß, weil sie da Kreislaufprobleme hat, jetzt gleich Rücktrittsforderungen im Raum stellen, dass ich das mit so einem Witz abtun wollte und ironisch gesagt habe, naja, daran sieht man auch, dass die Klimaauswirkungen nicht halt machen, und habe dann aber später gesagt, aber natürlich, ich finde, das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun. Und auch das ist wieder was, Witze, das war dann meine große Lehre, und Ironie sollte man niemals in Pressekonferenzen machen. Nachts um 3 weckte mich plötzlich mein Mann und sagte, du musst unbedingt aufstehen. Und ich habe gesagt, meine Güte, kannst du mir das nicht morgen sagen, ja, so dringend kann es nicht sein. Doch, da rollt ein Shitstorm über dich hinein. Was hast du denn da auch gesagt in der Pressekonferenz? Wie kannst du denn sagen, irgendwie der Gesundheitszustand von Frau Merkel hat was mit der Klimakrise zu tun? Und ich war noch so im Halbstoff, hä, habe ich doch gar nicht gesagt. Auch da wieder, man merkt das ja in dem Moment meistens überhaupt gar nicht, dass das überhaupt offensichtlich nicht als Witz angekommen war. So, und das ist dann was, zum Beispiel in dem Moment, als ich das dann gelesen habe, Spiegel hat das dann irgendwie gemacht, habe ich gedacht, um Gottes Willen, ja. Die Leute denken ja, ich bin vollkommen irre, und ich habe mich, so wie ich es auf Schwarz auf Weiß gelesen habe, wie es da dargestellt war, nicht als Witz, habe ich auch gedacht, oh Gott. Wenn ich das über mich selber lesen würde, ich schäme mich in Grund und Boden, weil es natürlich so überhaupt nicht gemeint war. Und das ist für mich dann ein richtiger Fehler. Ich hätte darüber niemals irgendwie so eine Antwort als Ironie geben dürfen und habe deswegen dann in dem Moment auch gleich ihr eine SMS geschrieben, die war da sonst wo weltweit auf einer Konferenz, hat das sicherlich nicht mitbekommen, aber hab geschrieben, es tut mir wahnsinnig leid, ich bitte um Entschuldigung, und habe dann auch öffentlich gesagt, dass ich die Kanzlerin da um Entschuldigung gebeten habe, weil das echt ein Fehler war, so. Und das finde ich was, ja, das muss man machen. Und da sollte man auch viel eher Fehler eingestehen. Aber das ist halt für mich was komplett anderes, als wenn man sich mal verspricht. Weil wenn ich damit aufhören würde, dann könnte ich gleich mit Politik aufhören. Dann bin ich nicht mehr ich, wenn ich nicht mehr rede, wie ich vom Temperament auch rede.
Sag mal, was mich jetzt natürlich aber kurz interessiert, weil du gesagt hast, du hast ihr eine SMS geschrieben. Hat sie dann darauf geantwortet? Antwortet eine Merkel dann darauf mit einem Peace-Emoji oder sagt kein Problem oder einfach zur Kenntnis genommen?
Na, also weil ich über vertrauliche Kommunikation auch nicht bei dir in deinem schönen Podcast rede. Das hat mich damals natürlich auch die Presse gefragt. Ja, sie hat die Entschuldigung angenommen, genau.
Okay. Aber was mich gerade tatsächlich an mich auch erinnert hat, diese Situation, dass du sagst, dein Mann hat dich nachts geweckt, weil ein Shitstorm auf dich einrollt. Das war bei mir tatsächlich vor 2 Jahren auch genau derselbe Fall, dass ich nachts wach geworden bin und mein damaliger Freund mit mir mitten in der Nacht darüber sprechen musste, was morgen in der Presse stehen wird. Und da würde mich schon noch mal interessieren, Annalena, deine Accounts, Twitter, Instagram, alles, was da auf dich einprasselt an Kommentaren, an Hate Speech. Hast du das alles selber unter Kontrolle oder gibst du das ab, weil du auch sagst, du willst dich schützen und du willst es eigentlich auch gar nicht lesen, was da für ein Mist über dich geschrieben wird?
Erstmal kurze Rückfrage. Was war das bei dir damals?
Ich wollte damals mein politisches Format nach vorne bringen und hatte dafür nicht die Gelder. Und da war das auch so ein bisschen so, Thilo Jung hat das schon lange so gemacht mit Jung und Naiv. Und deswegen dachte ich, naja, dann probiere ich das auch mal. Und es war dann so, ich bin halt eine Frau, Influencerin, es hat halt alles nicht gepasst. Und ich bin halt damit total durch die Medien gegangen und habe halt voll den Shitstorm abbekommen. Und mir ging es richtig schlecht danach. Also ich war 3 Wochen auch wirklich weg von der Bildfläche. Meine Familie wurde darauf angesprochen vor Ort und so. Und das war nicht cool. Und ich habe da für mich gemerkt, dass ich halt auch dann meinen Account abgeben muss und das auch selbst nicht alles mir durchlese. Und deswegen würde mich mal interessieren, wie das halt bei dir dann in solchen Situationen ist.
Ja, ich habe nur nachgefragt, weil ich jetzt so, mich gar nicht so erinnern konnte. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, jetzt erinnere ich mich natürlich total. Aber da sieht man auch wieder, wie schnelllebig das ist. Ne? Also das ist ein Punkt, den ich für mich immer vergegenwärtige, was ich vorhin auch mit dieser Momentifizierung meine. Ja, Leute picken was in dem Moment raus, pushen das hoch. Aber sozusagen der positive Punkt an dem Ding ist, und dann ist es danach auch wieder weg. So, ne? Und das ist eine Sache, die ich mir total bewusst gemacht habe, auch für mich. So, der zweite Punkt ist, sich schon klar anzuschauen, und deswegen schaue ich immer mal wieder auch ganz bewusst rein, wer das macht, ja, dass das, also klar, bei meinem Versprecher, dann spricht auch die Nachbarin meiner Mutter, fragt dann auch so, was hat Annalena da gesagt und sowas, also natürlich hat das auch Auswirkungen, aber gerade da, wo es bewusst ist, einen fertig zu machen, auch aus unbegründeten Gründen, sieht man ja schon, wenn man genau hinschaut, welche, wie gesagt, Netzwerke das sind, dass es Accounts sind, die keine Follower haben, weil es Troll-Accounts sind. Das ist ganz klar bei mir aus dem AfD-Spektrum kommt. Da müssen sich da manchmal manche Konservative, glaube ich, eher fragen, warum sie solche Spins dann mittreiben und mit verfestigen, wenn sie sehen, dass das aus rechtsextremen Ecken kommt. Aber das ist nochmal eine andere Frage. So, das ist für mich das eine, immer wieder auch zu spiegeln, was es für Blasen sind. Und klar, also ich hab 3 Accounts, Twitter, Facebook und Insta. Ich bin nicht so an dem Bereich so, dass ich sage, oh, ich kann alle Accounts gleichzeitig machen. Deswegen hat für mich Twitter eine Priorität, weil ich da viel auch politische Bewertung zu mache. Das ist für mich eigentlich so, dass, weil ich da, obwohl zu kurz ist, inhaltlich stark arbeite. Bei Insta ist ja mehr so mit Fotos. Du bist da großartig drin, andere sind da großartig drin, aber das ist so, mein Herz ist da nicht komplett voll erwacht. Deswegen bin ich viel aktiver bei Twitter, auch wenn Insta eigentlich ja die schönere Welt ist, weil es da weniger Hass gibt. Und bei Facebook zum Beispiel, da lese ich fast gar keine Kommentare mehr. Das machen dann viele auch in meinem Büro, weil ich immer wieder wichtig auch diese Spiegelung finde. Ich finde auch schon wichtig, ja, was da kommt. Und schade finde ich es auf eine Art auch, weil natürlich darüber dann auch ein bisschen der Kontakt verloren geht. Ja, ich probiere auch immer mal wieder selber drauf zu antworten und so, aber ja, wenn du dann erstmal Morddrohung, Vergewaltigungsdrohung und Beleidigung, du kennst das ja auch alles, hintereinander hast, dann hast du im Zweifel auch keine Lust mehr auf den 50., der dir irgendwie eine sachliche Kritik schreibt, dann noch nett zu antworten.
Ich probiere mal über das Thema Hate Speech, Sexismus hin zum Frauenanteil in eurer Partei und bei euren Abgeordneten zu kommen. Weil da seid ihr ja schon als Grüne tatsächlich Vorreiter in der deutschen Politiklandschaft eigentlich. Gibt es aber deiner Meinung nach trotzdem noch Dinge, so im Bereich Sexismus oder Gleichberechtigung, die ihr auch als Partei noch besser machen müsst?
Ja, immer. Sozusagen Gleichberechtigung und gleiche Repräsentation ist ja ein stetiger Prozess in liberalen Demokratien. Also das hat man nie komplett erreicht. Und ich würde sagen, als Gesellschaft, das sehen wir ja in dieser Corona-Pandemie, sind wir nicht nur mittendrin, sondern da erleben wir gerade mit Blick auf die Frage von Gleichberechtigung ein Rollback bei Frauen, aber gerade auch mit Blick auf andere gesellschaftliche Gruppen ja enorm. Also People of Color und die Repräsentation von unterschiedlichen Biografien, sei es mit Blick auf Herkunft, aber sei es gerade auch mit Blick auf sozialer Herkunft, da sind wir noch ganz am Anfang in unserer Gesellschaft. Und für uns ist daher die Frage von Vielfalt ein elementarer Bestandteil, beginnt mit der Frauenquote, weil das damals 1980 für uns eben auch dieses größte Element von Ungerechtigkeit war, dass die Hälfte der Gesellschaft einfach im Parlament so gut wie gar nicht repräsentiert ist. Und wir haben vor gut einem Jahr ja 40 Jahre Grüne gefeiert und da haben wir uns die Wortprotokolle der Gründung und der ersten Jahre noch mal so angeschaut. Und es heißt ja immer, ja, die Grünen sind sofort mit ihrer Frauenquote gekommen. Ich habe das da auch nochmal neu gelernt, dass das stimmt nicht, sondern das war erst ein paar Jahre später, auch als Reaktion darauf, dass es bei der Gründung der Grünen, wenn du die ersten Wortprotokolle anschaust, dann musst du erstmal 12 Seiten blättern, bis die erste Frau dann als Rednerin da war. Und das war damals die bewusste Entscheidung, wir brechen patriarchale Strukturen, Diskriminierung auch bei uns nur auf, wenn wir dafür klare Regeln setzen. Und das sagt ja eigentlich auch Artikel 3 des Grundgesetzes, ne? Da ist nicht, wir gucken mal, wie Gleichberechtigung irgendwie funktioniert, sondern der Staat ist dafür verpflichtet, aktiv dafür zu sorgen. Und deswegen ist die Frauenquote auch für mich jetzt mit Blick auf Parlament, hast du angesprochen, Deutscher Bundestag, in Kommunalparlamenten sieht das noch viel krasser aus, ist für uns so ein wichtiges Thema, auch mit einem Paritätsgesetz. Auch wenn wir da erstmal mit vom Verfassungsgericht gescheitert sind. Und für uns als Partei, wir haben das jetzt 35 Jahre Frauenquote, aber wir haben jetzt im Herbst deswegen nochmal ein Vielfaltstatut verabschiedet, weil es eben nicht nur um Frauen geht, sondern es geht um die gleiche Repräsentation von allen Menschen in unserer Bevölkerung. Und da arbeiten wir auch als Grüne weiterhin unter unseren Parteistrukturen ganz, ganz intensiv dran.
Jetzt ist ja, wir sind ja jetzt mitten 2021, mitten eigentlich schon im Wahlkampf, was so auf, also Landtagswahlen und auch dann die Bundestagswahlen das angeht. Und natürlich, wenn ich mit dir in meinem Podcast spreche oder wenn ich mit einem Lars Klingbeil spreche oder, keine Ahnung, mit einem Ralf Brinkhaus, jeder würde mir hier in dem Podcast natürlich sagen, wie toll die eigene Partei ist und was da alles richtig läuft. Was mir persönlich aber generell voll auf die Nerven geht, ist, dass alle Parteien sich während so einem Wahlkampf eigentlich immer ja gegenseitig so ein bisschen, was heißt zerfleischen, aus den kleinsten Sachen einen Elefanten machen und immer irgendwie den Senf zu anderen dazugeben. Würdest du jetzt behaupten, dass eure Partei das nicht macht oder ist das generell so ein Ding, was man einfach ja während dem Wahlkampf sieht und was auch irgendwo ein bisschen normal ist?
Jetzt falle ich gleich in das Muster rein, was dir auf den Keks geht, zu Recht auf den Keks geht. Deswegen versuche ich das nicht zu sagen. Unsere Partei macht natürlich alles richtig. Nein, sie macht auch nicht alles richtig. Wir haben aber für uns sozusagen, als Robert und ich gewählt worden sind, gerade weil, ich habe ja vorhin gesagt, so ein Generationen nochmal, Bruch ist das falsche Wort, aber eine neue Generation an den Start gekommen ist und damit auch, wir haben das genannt, neue Zeiten brauchen auch neue Antworten, weil Gesellschaft sich weiterentwickelt, weil Parteien sich weiterentwickeln. Und vor 40 Jahren mussten diejenigen, die unsere Partei gegründet haben, krasse Kämpfe ausfechten, wie eben im Parlament Frauen, die sich da beleidigen lassen mussten oder wie man überhaupt auf die Idee kommen könnte, über die Vergewaltigung in der Ehe zu sprechen oder aber auch über das Waldsterben. Und das, zum Glück haben sich manche Dinge ja komplett geändert. Und wir als Grüne müssen manche Kämpfe so nicht mehr austragen wie vor 20 oder auch 40 Jahren. Und daher haben wir Robert und ich ganz stark für unsere Partei, aber die Partei auch insgesamt mit all der Fraktion, mit den der Landesebene gesagt, wir möchten für uns eigentlich auch eine andere Sprache von Politik finden, weil wir erlebt haben ja auch in den USA, weltweit, auch in Europa, Italien, was es mit Demokratien macht, wenn die Polarisierung so zunimmt, wenn demokratische Kräfte untereinander sich so beschimpfen, dass sie gar nicht merken, dass der Feind der Demokratie rechts außen steht und in manchen Ländern durchmarschiert, weil sich Demokraten eben nicht zusammengetan haben. Und daher haben wir in diesem ganzen Prozess auch des Grundsatzprogramms für uns gesagt, was ist eigentlich auch unsere Rolle als demokratische Parteien für eine Demokratie, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander Diskurse führen und versuchen, das gelingt vielleicht nicht immer, aber versuchen stark auch im gegenseitigen Respekt mit dem politischen Mitbewerber, das sage ich bewusst nicht, Gegner, zu diskutieren. Das bedeutet aber nicht, dass man in der Sache nicht hart streiten kann, weil da haben wir ja komplett andere Ansichten. Also das Gerechtigkeitsverständnis der Union und mein Gerechtigkeitsverständnis geht offensichtlich stark auseinander, wenn man nicht bereit ist, für Kinder eine Kindergrundsicherung zum Beispiel einzuführen. Da kann ich in der Sache hart streiten. Aber für mich ist mein Anspruch nicht zu sagen, deswegen ist irgendwie der Union jedes Kind in diesem Land egal und sie sind Kinderverräter. So, ich meine, dann reden wir nicht mehr darüber, wie unterstützen wir Kinder am besten, sondern dann bewerfen wir uns eigentlich einfach nur mit Dreck. Und das ist jedenfalls mein Anspruch, so wie ich auch in meiner Familie streiten würde, im gegenseitigen Respekt, selbst wenn mir die Meinung meines Onkels überhaupt gar nicht passt, das auch im politischen Diskurs. Das gelingt mal besser und mal schlechter, aber es ist zumindest mein Anspruch, gerade auch für diesen Wahlkampf, wenn wir so große Zukunftsaufgaben haben, wie zum Beispiel die Klimakrise, das werden wir als Gesellschaft nur gemeinsam lösen können und das schafft nicht eine Partei oder eine gesellschaftliche Gruppe alleine.
Ja, da bin ich voll bei dir und trotzdem möchte ich dir nochmal ein Beispiel geben und da geht es jetzt nicht explizit um euch als Partei, sondern ich habe das generell so ein bisschen beobachtet. Da gab es diese Clubhouse-Situation mit Bodo Ramelow, der äußerst ungünstig. Ich war auch dabei, als er da diese Aussage mit Candy Crush gemacht hat. Ich glaube, das muss man jetzt nicht ausführen. Das hat man wirklich in den Nachrichten gelesen. Und ich habe beobachtet, dass durchweg durch alle Parteien das genutzt wurde, um natürlich ihn ja schon in ein schlechtes Licht zu stellen und zu sagen, ja, guck mal, der kriegt halt mit seiner Partei gar nichts auf die Reihe. Und dann dachte ich im zweiten Moment, Leute, ihr wisst doch alle, wie die Politik läuft und auch wie so ein Talk laufen kann und dass da so ein Spruch mal passieren kann. Das hätte euch genauso gut passieren können und wahrscheinlich guckt ihr alle auch auf euer Handy, nur habt's halt nicht ausgesprochen. Glaubst du, da ist manchmal schon so eine Grenze erreicht, dass man dann halt seinen Twitter-Account oder seinen Insta-Account nicht dafür nutzen sollte, um ja Kollegen und Kolleginnen aus anderen Parteien dann halt gleich zu bashen, sondern da zu sagen, sich zu denken, ja, hat der Scheiße gemacht, muss er jetzt durch, sollte er sich vielleicht entschuldigen und dann geht's weiter?
Ja, total, aber gut, super gutes Beispiel, weil das bringt mich selber hier auch nochmal zum Nachdenken, also ich zum Beispiel habe da bewusst nicht drauf reagiert, weil genau diese Situation auch aus diesem Podcast hier, kann man bestimmt wieder irgendeinen Schnipsel ziehen und sich darüber tierisch aufregen. So habe darauf nicht per Social Media agiert und dieses, genau, und dann noch polemisch ist sowieso überhaupt nicht meine Art. Aber deswegen meinte ich gerade gute Frage. Ich habe in der Pressekonferenz auf Nachfrage, das kommt ja immer noch mit dazu, ja, wenn man gefragt wird, ist es immer ein bisschen schwierig vor laufender Kamera zu sagen, ich schweige, Punkte, so, und habe dann nach etwas etlichem Zögern darauf dann doch geantwortet. So, und gar nicht, weil ich sagen wollte, wie kann man nur wie Bodo Ramelow, aber schon deutlich gemacht, dass wir in einer Pandemiesituation stecken, wo mich so eine Aussage auch, habe ich, glaube ich, sogar auch gesagt, ja, ich sag auch mal lapidar was daher, schon irritiert, weil, und das finde ich dann doch wieder das größere Thema, diese Ministerpräsidentenrunden, auch was ich mit einzelnen von denen, die daran beteiligt sind, selber inhaltlich diskutiert habe, immer wieder das Gefühl hat, was wird da eigentlich ernst genommen und was wird da nicht ernst genommen. Und vor allen Dingen hatte er sich ja da nicht entschuldigt, sondern hat das sogar danach noch gerechtfertigt. Und ehrlich gesagt, ja, das machen viele daneben bei Spielen. Und deswegen habe ich es erst recht angesprochen. Ich glaube übrigens auch, dass das so eine Männer-Frauen-Geschichte ist, jedenfalls aus den Sitzungen, wo ich so bin, dass eher männliche Teilnehmer, nachdem sie ihren Redebeitrag gesagt haben, dann auf ihr Handy gucken und nicht Candy Crush, sondern irgendwelche anderen Spiele spielen. Und ich finde das einfach für politische Situationen daneben. Aber das hat auch alles sein Für und Wider. Ich habe deswegen in vielen, vielen Sitzungen mein Handy umgedreht, auf den Tisch zu legen, weil natürlich ist die Tendenz da, dass man irgendwie sich ablenken lässt. Du schaffst natürlich dann in der Zeit aber auch nicht deine wichtigen 3 E-Mails und deine wichtigen SMS. Und dann ruft mein Büro an und sagt, Mensch, ich habe dir vor 3 Stunden eine SMS geschrieben, warum antwortest du nicht? Deswegen, du hast recht, es ist alles eine schwierige Gratwanderung und trotzdem Fokus in Sitzungen ist, glaube ich, auch eine Frage von gegenseitiger Wertschätzung. So.
Auf jeden Fall. Annalena, ich habe nur noch 4 Minuten mit dir, weil du natürlich auch super busy bist. Und ich kann dich nicht aus meinem Podcast entlassen, ohne einmal, und ich weiß, es nervt dich bestimmt genauso wie Robert, über die Bundestagswahl und tatsächlich über die Kanzlerkandidatur zu sprechen. Erste Frage, die mir auch ganz oft auf Instagram tatsächlich gestellt wurde, als ich gesagt habe, ich spreche mit dir. Kannst du dir vorstellen, beziehungsweise möchtest du Bundeskanzlerin werden?
Ich habe ja im Winter gesagt, dass ich mir das zutraue, dass ich das Robert zutraue und vor allen Dingen unserer Partei zutraue. Da gab es dann auch interessante Reaktionen. Ich glaube, auch wieder unterschiedliches Geschlecht, ja, wie man es wagen kann, so eine Aussage zu tätigen. Deswegen, ja, Robert und ich werden diese Entscheidung gemeinsam treffen, wer von uns antreten wird als Kanzlerkandidat, Kandidatin. Leider kann man das nicht im Team machen. Das sieht unser Grundgesetz nicht vor, weil wir in den letzten 3 Jahren unsere Partei im Team geführt haben. Ich glaube sowieso, diese Zeiten nicht mehr die Zeiten sind für einen, der mit einer Faust Basta-Politik auf den Tisch haut, betreibt, sondern die Komplexität wirklich viele, viele gemeinschaftliche Kräfte bedarf. Aber da es im Bundeskanzlerinnenamt nur eine Person geben kann, kommt jetzt hier meine Standardpolitik-Antwort leider auch in deinem Podcast. Werden Robert und ich gemeinsam einen Vorschlag für unsere Partei zwischen Ostern und Pfingsten machen. Sorry, ich bin Politikerin.
Nee, alles in Ordnung. Aber habt ihr so unter euch, also ich habe mit meinen Mädels zum Beispiel bei uns im Unternehmen, wir haben ein Unternehmen zusammen, wir haben so einen Freundschaftskodex, dass wir gesagt haben, egal was passiert, unsere Freundschaft steht immer oben und es wird nie Geld uns auseinanderbringen. Das ist jetzt ein ganz anderes Beispiel. Aber habt du und Robert, habt ihr auch sowas wie so einen Kodex untereinander, dass ihr sagt, egal wer es von uns beiden wird, ist es nicht so, dass die andere Person dann beleidigt ist, sondern ganz im Gegenteil, wir supporten uns da trotzdem weiter gegenseitig und wenden uns dann nicht voneinander ab?
Ja, wobei wir das nicht so ausgesprochen haben, weil ich glaube, das ist auch, wo einige so mediale Beobachter das nicht verstehen können, weil sie in den letzten Wochen immer schon gesagt haben, ja, und darüber werden sie sich jetzt komplett zerstreiten. Diese K-Frage, wie man das jetzt ja abgekürzt nennt, die stand nicht vor 3 Jahren über uns. Das ist vielleicht auch der Unterschied zur SPD und CDU. Immer wenn die neues Führungspersonal auswählen, geht sofort darum, oh Gott, und wenn wir einmal dann Kanzler werden, wer kann es sein? Und sofort bist du mit allen in Rivalität. Wir sind damals angetreten mit einem Bundestagswahlergebnis von 8,9%. Wir sind dann durch Jamaika noch mal ein bisschen nach oben gegangen, standen da, glaube ich, bei 12%. Da war jetzt nicht, wir werden Parteivorsitzende, und im Übrigen ist schon im Hinterkopf, wer wird eigentlich Kanzlerkandidat bei uns, sondern ganz im Gegenteil. Das war so eine Situation, wir mussten beweisen, dass wir mit der Art, wie wir Politik auch ein bisschen anders machen, nämlich von Anfang an zu sagen, wir machen das hier im Team, wir machen das gemeinsam, wir wollen nicht mehr Doppelspitze als gegenseitig und gegeneinander begreifen. Da haben wir bei uns im wahrsten Sinne des Wortes Mauern eingerissen in der Bundesgeschäftsstelle, weil wir unsere Büros zusammengelegt haben, ein Büroleiter so. Und da war am Anfang eher die Wette, okay, wie viele Wochen geben wir ihnen, dass ihr Modell scheitert? Die glauben doch nicht, dass sie wirklich eine Doppelspitze als Team führen können. Deswegen, das war für uns kein Kodex für die K-Frage, sondern für uns war der Kodex beziehungsweise unser Leitspruch, wir schaffen das nur gemeinsam oder wir scheitern gemeinsam. Und dieses starke Band hat jetzt 3,5 Jahre getragen. Und deswegen wird uns da auch die K-Frage nicht auseinanderbringen, sondern ganz im Gegenteil. Erstmalig seit der Geschichte der Bundesrepublik stellen Grüne einen Kanzlerkandidaten oder eine Kandidatin auf, sagen, wir haben einen Führungsanspruch, inhaltlich, aber eben auch personell. Und das werden wir, diesen Wahlkampf werden wir nur gemeinsam als Grüne im Team geschlossen führen können. Und deswegen, ja, freuen wir uns da nicht nur beide drauf, sondern deswegen wird das eine gemeinsame Entscheidung sein, die auch von der Partei dann komplett getragen werden wird. Und ich glaube, das macht uns derzeit auch so stark, ein anderes Verständnis von Führung zu haben. Und ich hoffe, jetzt kommt doch noch der Werbeblock am Ende, aber ich bin ja schließlich auch schon kurz vor dem Wahlkampf. Ich hoffe, dass das dann mit Blick auf die Bundestagswahl auch für das Land eingelöst werden kann. Deutlich zu machen, im 21. Jahrhundert kann man auch anders regieren, nämlich gemeinsam und vor allen Dingen vorausschauend. Und die größte Herausforderung ist die Klimakrise. Und die werden wir nur angehen können, wenn wir nicht reagieren, sondern wenn wir endlich ins Agieren kommen, und zwar als gesamte Gesellschaft.
Ich finde, Annalena, das war eine sehr schöne, typisch politische Antwort zum Schluss, die dich aber nicht weniger sympathisch gemacht hat hier in dieser Stunde, die wir hatten. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nach den Bundestagswahlen auf jeden Fall nochmal zusammensetzen und dann machen wir so einen Tagespolitik-Talk. Denn heute hat mich eher interessiert, ja, wer du eigentlich als Person bist und was du machst. Und ich glaube, da konnten ganz, ganz viele ZuhörerInnen was draus mitnehmen. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke dir. Hat nicht nur viel Spaß gemacht, sondern danke auch für deinen Insta-Auftritt, weil all das, was du mich jetzt ja gefragt hast, was es ja angedeutet, ist ja bei dir selber auch los. Und ich glaube, Menschen, die eine Meinung haben und sich immer auch wagen herauszutreten, ja, zieht viel Hass und Hetze nach sich, aber ist total wichtig in diesen Zeiten. Deswegen, ich freue mich auf den nächsten Talk und ja, alles Gute.
Dir auch.